Hi, seid ihr bereit für Brett Time Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen.
Ja, doch Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dritte Folge oder neue Folge Brett Time Stories mit Potti und
Haider. Wir sind wieder am Start.
Ja, wir sind wieder am Start. Es gibt ja noch viele Leute, die auf jeden Fall nicht daran glauben, dass wir das hinbekommen, regelmäßig was abzuliefern, aber aktuell würde ich sagen, sind wir on point am Start, oder?
Ja, jetzt in Zeichen der Krise sind wir natürlich, haben wir viel Zeit, aber ich denke, so wie wir es aktuell timen und strukturieren, kriegen wir es gut hin, dass wir das auch regelmäßig aufnehmen können. Mal von zu Hause und hoffentlich bald mal mit dem Wiedersehen, ne?
Yes, im Zeichen der Krise. Ja, der Plan ist ja, wenn die Krise irgendwann vorbei ist, wollten wir das ja zumindest unregelmäßig mal verbinden mit einem kleinen Zock und vielleicht können wir dann ja auch mal unsere Fressen dabei aufnehmen. Müssen wir mal gucken.
Absolutely.
Absolutely. Ja, ich würde sagen, verlieren wir heute mal nicht so viel Zeit mit Rumgelaber. Ich würde sagen, Daniel, fang mal mit dem Recap an, mein Freund.
Kleinen Recap hier, wir haben schon hier die Gewohnheit eingebracht, dass ich jetzt die Recaps mache, das ist doch ganz cool.
Ja, sicher. Ja,
zweite Folge stand schon so im Zeichen, dass wir strukturiert vorgehen wollten, haben dadurch auch von den Zuhörern dann die Rückmeldung bekommen, dass es deutlich cooler jetzt war und ein bisschen strukturierter und auch länger natürlich. Und ich meine, das ist ja das, was wir auch wollten. Wir wollten in der ersten Folge, wollten wir uns einfach kurz vorstellen. In der zweiten Folge wollten wir immer ein Thema bearbeiten, was dann letztlich auch sich in den Kommentaren ausschlägt, das was zu Interaktion führt mit den Zuhörern. Und so war unser Thema im zweiten Podcast, dass wir uns mit dem Zeitartikel von Dirk Peitz beschäftigt haben. Der war so ein bisschen kritisch gegenüber dem Genre des Brettspiels oder dem Brettspieler allgemein. Der war etwas übertrieben dargestellt. Wir haben uns kritisch dazu geäußert. Man muss vielleicht im Nachhinein nochmal sagen, dass er auch bewusst übertreiben wollte, der Artikel. Aber wir haben halt auch bewusst dann dazu Stellung genommen. So würde ich es mal behaupten. Dann haben wir Games We Hate in Anlehnung an den Dice Tower. Haben wir jeder jeweils drei unserer Spiele genannt, die wir absolut kacke fanden in der Vergangenheit. Und auch das hat eigentlich, aber da wirst du ja, denke ich, gleich drauf eingehen, in den Kommentaren auf jeden Fall zu einer Interaktion geführt, was eigentlich ganz cool ist. Und ich hoffe natürlich auch, oder wir hoffen, dass sich das auch so fortsetzt. Ne? Dass das, was wir auch besprechen hier, auch so Anklang findet, dass die Leute sagen, cool, da möchte ich auch was zu sagen, da möchte ich mitreden. Und letztlich führt das Ganze, wenn wir beide reden, zu einer schönen Interaktion mit unseren Hörern.
Ja, auf jeden Fall. Games We Hate haben wir ja uns eigentlich jetzt schon entschieden, dass wir da eine regelmäßige Rubrik draus machen, oder?
Ja, klar. Ja, wäre eigentlich ganz cool, ne? Wir schauen, wie es sich entwickelt. Ich wäre auf jeden Fall dafür zu haben.
Übrigens, letzte Woche war ja das Getränk der Folge, ich würde auch sagen, das führen wir auch ein, letzte Woche Getränk der Folge bei mir Bionade Holunder, heute ist es mal ein leises Mineralwasser. Was steht bei dir am Tisch?
Veltins 00, also alkoholfrei und eine Flasche Sprudel, Geroldsteiner, vielleicht sponsern die mich irgendwann,
ich sauf's. Geil. Und das, obwohl du mir vorhin oder gestern in der WhatsApp-Gruppe immer hier Club Tropicana rübergeschossen hast.
Naja. Gute Videos auf jeden Fall, ne?
Gute Videos.
Für die Insider,
also sollte,
für die Insider, ein bisschen Lagerkoller.
Ja, also solltet ihr den Haider mal sehen wollen, sagt Bescheid, ich leite euch gerne mal ein paar indiskrete WhatsApp-Videos weiter. Haider mit Oberkörper frei. Wie er zu Club Tropicana versucht zu singen oder jetzt er den Text kann. Ja, pass auf, dann schließe ich einfach mal ganz kurz an. Recap, passt ja soweit und wir haben ja gehofft, dass wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Interaktion unter dem Video haben, was auch wirklich so war und ich freue mich da auf jeden Fall drauf, dass wir jetzt ein paar mehr Sachen vorlesen können. Erster Kommentar, den ich mir rausgepickt habe, war vom Thomas und zwar hat der Thomas uns einen technischen Hinweis gegeben und er meinte, in der einen oder anderen Stelle sind die Mikros übersteuert. Genau, das wissen wir und wir hoffen, dass es jetzt ein bisschen anders ist. Ansonsten versuche ich im Nachhinein mit Audacity, da hat der Digga mir auch nochmal einen Tipp gegeben, die Lautstärke einfach anzugleichen, aber ansonsten wissen wir auf jeden Fall, woran es gelegen hat und hoffen, dass wir da, ich meine, wir sind natürlich auch richtige Podcast-Amateure, wir tasten uns ja gerade mal rein, aber wissen wir auf jeden Fall und was mich natürlich sehr gefreut hat, der Thomas hat gesagt zur Kritik aus der ersten Episode, ich mag euch beide und finde es gar kein Problem, dass der Potti manchmal ein bisschen mehr redet und da habe ich auch kein Problem mit, muss ich an der Stelle mal
Woran hat gelegen?
Ja, woran hat gelegen? Genau. Dann Tofi hat geschrieben, hi Potti und Heider, wann seid ihr denn über Google Podcast zu erreichen? Würde mich freuen. Tofi, richtig gute Neuigkeiten. Wir sind über Google Podcast zu erreichen. Mittlerweile ist auch auf Apple freigeschaltet, also für alle, die sich das jetzt hier gerade reinziehen. Dieser Spotify, Apple Podcast und Google Podcast, und ihr könnt natürlich auch über die Podigy-Seite reingehen oder halt über die podgamer.de-Seite kommt ihr auch zum Podcast. Also ich würde sagen, da haben wir die Flügel ein bisschen ausgespannt. Dann der Marc, einer unserer scharfen Kritiker, würde ich jetzt, nein, also das nicht, aber immer gut dabei. Und da finde ich, können wir kurz mal drauf eingehen, der hat uns im Prinzip in unserer Meinung supportet. Nämlich, Marc hat gesagt, Outlive kann ich nur bestätigen, mega Rotzspiel. Absolut langweilig, nicht sagen, weiteres Schrottspiel, Schiffbauer der Nordsee, Never, zäh und öde. Und das dritte Schrottgame, das mir gerade in den Sinn kommt, Adventure Games. Das verließ alle vier am Tisch fast den Langeweile totgestorben. Kennst du die Spiele?
Alter, schrecklich, ja. Absolut schrecklich. Also ich fand verstehe diesen Hype dieser Exit-Spiele nicht. Ich habe auch versucht, die zu mögen, aber ich finde sie alle durchweg. Also ich bin ein Rätsler, mich packt's auch nicht. Und von den Adventure-Spielen sah optisch ganz cool aus, aber habe ich direkt die Finger gelassen. Irgendwie hat mich nicht gereizt.
Also da vielleicht nochmal, da haben wir ja auch ein bisschen Input bekommen, wir sollen vielleicht, wenn wir über Spiele reden, sie vielleicht auch mal ganz kurz beschreiben, damit die Leute, die Spiele vielleicht nicht kennen, auch ein bisschen was damit anfangen können. Also Outlive ist ja im Prinzip ein Worker-Placement-Spiel im postapokalyptischen Zeitalter und wir laufen da irgendwie so durch so eine verstrahlte, versumpfte Umgebung und versuchen da irgendwie unseren Bunker am Leben zu halten. Schiffbau der Nordsee ist auch ein Worker-Placer, glaube ich, ne? Ich habe nur Räuber der Nordsee.
Ich meine, das ist auch diese Trilogie, die vom Artwork erinnert an Architekten und Paladine des Westfrankreichs. Ich glaube, gleichen Designer, und das spiegelt sich. Ich glaube, das sind auch alles aus der Reihe, diese Nordsee-Saga, sind das alles so Worker-Placement-Spiele. Was jetzt genau der Kniff an den Spielen ist, weiß ich nicht. Artwork ist halt immer so markant und ähnlich und hat mich jetzt auch noch. Ich habe es mal betrachtet, aber ich fand die auch irgendwie überteuert auch so und hat mich dann...
Die sind schon echt teuer, die Games, ne? Chris ja auch bei Feuerland, Schwerkraft. Genau. Obwohl, wie gesagt, ich habe Räuber der Nordsee zwar noch nicht so regelmäßig auf dem Tisch gehabt, aber finde ich, ist so wie Chambers of Midgard im Prinzip in meinen Augen ganz cooles Einstiegsspiel so in Richtung Worker Placer. Also ich fand Räuber der Nordsee tatsächlich ganz cool. Zu Schiffbau kann ich sagen. Und Adventure Games, für die Leute, die es noch nicht kennen, erschienen im Kosmos Verlag. Kleine Schachtel, ganz viele Karten drin, das Ganze ein bisschen App begleitend und dass man halt eine Story erlebt. Und da muss ich aber sagen, ich war ja gerade, das Verlies ist nämlich unterwegs zu mir und die Vulkaninsel, denn ich habe die Monochrome AG gespielt, das war ja der erste Part aus der Adventure Games Reihe und das fand ich geil, aber ohne Scheiß, richtig schön Musik angemacht, irgendwie Licht gedimmt, dann die App da liegen gehabt und dann halt voll eingestiegen, ne? Und da muss ich sagen, fand ich es ganz geil.
Ja, es kommt es kommt drauf an, wie du es thematisch auch umsetzt, dann letztlich, wie die Gruppe dann ist. Aber mich haben die Spiele da so nicht überzeugt. Für mich war das zu mechanisch irgendwie so. Aber so hat jeder natürlich eine andere Spielerfahrung damit irgendwie auch, ne? Und muss man auch zugestehen, dass der eine, der es hasst, der andere liebt es dann halt.
Ja. Der eine hat's, der andere liebt's. Dann der Pierre, fand ich ganz cool. Pierre, vielen Dank erstmal. Hat ein paar Themen eingekippt. Und zwar, was zocke ich als nächstes? So regelmäßig und gerade auch so nach der Corona-Zeit. Könnten wir ja auch so vielleicht mal einbauen. Vielleicht noch nicht heute, weil heute die Folge ist quasi schon gefüllt. Aber für die nächsten Folgen finde ich, ist das eigentlich ganz cool. Immer vielleicht nochmal so als Abschluss, dass man immer nochmal so kurz was dazu sagt. Dann Pimp My Board Game einmal im Monat. Finde ich sehr geile Rubrik auf jeden Fall. Nehmen wir mit kleine unbekannte Perlen. Da sagt der Heider gleich noch was zu. Und die epischsten Momente eurer Zockgeschichte. Da machen wir auf jeden Fall irgendwann mal eine Sonderfolge, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Da habe ich schon ein paar.
Ja, genau. kleine unbekannte Perlen. Möchtest du kurz was dazu sagen, Atze?
Ja, es sind einige bei mir eingezogen. Können wir gleich quasi direkt überleiten. Aber wir wollen heute schwerpunktmäßig, nachdem wir uns letzte Woche den Hate Games gewidmet haben, den unbekannten oder den unterm Radar laufenden Perlen beschäftigen. Wobei ich da auch so eine philosophische Frage gleich zum Eingang stellen werde, wenn wir da sind. Erinnere mich nochmal dran. Aber jetzt gehen wir noch einfach chronologisch vor. Und ja, bist du durch mit den Kommentaren oder was?
Nee, ich habe noch zwei, drei. Die kann ich aber jetzt relativ kurz machen. Dann vom Peter kam coole Folge. Ich habe eigentlich nur zwei Spiele, die ich gar nicht mag. Sagrada und Roleplayer. Und Roleplayer fand ich tatsächlich... Nee, ohne Scheiß. Also, ich fand so... Ja, Roleplayer ist kein schlechtes Spiel, aber da sind wir, wie du es immer schön sagst, da sind mit der Füße eingeschlafen. Sagrada, ja, ist okay, aber sind beides auch Spiele. Peter, bin ich voll auf deiner Seite. Sind nicht in meiner Sammlung gelandet, haben es nicht geschafft. Weiß ich nicht.
Der Roleplayer mit Erweiterung steht hier da vor Kopf, damit es jeder sehen kann, wenn er in den Raum hier unten kommt.
Ja, okay, also mit den Erweiterungen wird das Spiel schon cooler, auf jeden Fall. Aber da ist wieder das Thema, es ist immer schade, wenn so ein Spiel erst mit Erweiterungen richtig gut wird. Ne? Aber das ist meine persönliche Meinung. Dann, um jetzt mal hier mit zu Ende zu kommen, mit den Kommentaren vom Miepelschubser. Und das wollte ich auch auf jeden Fall vorlesen für dich, weil anscheinend, und da weiß ich nicht, was in deiner Kindheit schiefgelaufen ist, anscheinend kanntest du ja Tom und Jerry nicht, Alter. Tom ist keine dumme Katze, er versucht nur die Ordnung zu halten. Und Jerry mag den Kater halt gerne mal ärgern. Auf wen die Rolle fällt, lassen wir uns überraschen. Wir sind auf jeden Fall aktiv dabei. So, ich hoffe, also du kriegst jetzt eine Hausaufgabe von mir, Alter. Zur nächsten Folge guckst du dir mal auf YouTube Tom und Jerry an.
Ja, Tom und Jerry. Die Heidi hat das sogar tatsächlich jetzt irgendwann letzte Woche mal geguckt. Läuft sogar tatsächlich zwischendurch mal hier auf Super RTL oder irgend so einem Kram. Also ist noch im Zeitgeist.
Ja, guck mal, dann lass deine Tochter nicht immer nur in die Schachteln spucken, sondern muss mit der Tochter halt auch mal so ein bisschen Tom und Jerry gucken.
Hey, die macht alles. Die füllt hier quasi meine BG Stats App im Moment, weil ich mit der am meisten zocke hier eigentlich. Ja, stimmt. Zwar noch keine gehobenen Kennerspiele, aber nah dran auf jeden Fall.
Kommt. So, komm, dann jetzt die letzten zwei Kommentare noch einmal. Einmal vom Christoph nochmal, fand ich ganz cool, hat auch nochmal eingekippt, dass wir Gateway vielleicht mal als Thema nehmen sollten. Finde ich auch ganz cool, machen wir. Und werde ich jetzt nicht komplett vorlesen, aber er hat nochmal was zum Thema Arkham und Eldritch gesagt, weil das ja auch immer so eine kleine Kontroverse ist. Und er hat gesagt, wenn es nach ihm geht, kann man eigentlich beides behalten, weil Arkham ein bisschen knackiger ist, weil da ja auch die Monster durch die Stadt laufen und so. Aber er sagt auch, er findet bei Eldritch von der Länge her auf jeden Fall passt das. Und zu guter Letzt, der Friede, großer Sport, meine drei meisten oder miesesten Games. Auf Platz 1, der Haspelknecht, kenne ich gar nicht. Auf Platz 2, Food Chain Magnet und auf Platz 3, Time Stories. Und Friede, an der Stelle sei gesagt, bei Food Chain Magnet bin ich vollkommen bei dir. Ist nicht mein Game gewesen, überhaupt nicht. Aber bei Time Stories, da müssen wir uns nochmal unter vier Augen unterhalten, wenn wir uns sehen, mein Freund.
Der Fridolin, ey. Der mag halt keine Koop-Spiele. Der will immer gegeneinander spielen und wird bekanntermaßen immer in allen Spielen Dritter. Ich weiß nicht, wie es bei zwei Personen geht. Auch dann irgendwie zum dritten Platz so lang. Aber der wird bei allem Dritter. Außer, die Woche... Die Woche hat er, Las Vegas hat er gewonnen, die Woche.
Er wird einfach immer Dritter, der ewige Dritte. Ja, witziges Ding. Kumpel von mir, der Jay aus Hannover, ist auch so ein Fritjolf, ne? Da geht's immer, wenn du sagst, so, komm, lass mal hier Koop spielen. Du erklärst ihm ein Spiel, keine Ahnung, die erste Frage, die kommt, spielen wir zusammen? Kann ich alleine gewinnen oder sind wir alle zusammen? Und er will immer alleine gewinnen. sein gegönnt auf jeden Fall.
Mein Gott. Sei ja, aber es gibt halt gegönnt. Auch so die Typen, die einfach... Es gibt halt einfach die Typen, muss man sagen, die stehen einfach nicht auf Koop-Spiele. Und da kannst du die locken damit, da kannst du einen Gloomhaven auf den Tisch packen und das ist ein episches Spiel, wenn für die das Gefühl da nicht rüberkommt, weiß ich nicht. Ich habe mit einem mal Gloomhaven gespielt, da haben wir dann eine Anekdote, der sagte dann irgendwann so, kann ich auch dich angreifen? Ey,
Junge. Ja, krass.
Krieg ich dann auch Punkte. Also so ticken die Leute dann, ne? Viele sind es einfach gewohnt oder mögen lieber so den direkten Konflikt, anstatt zu sagen, wir gewinnen was zusammen oder so. Aber so ist es.
Wie sagt man in Köln so schön, jeder Jack ist anders, ne?
Jeder Jack ist anders.
Dann fang du doch mal an, wenn wir chronologisch sind, einmal kurz und knapp. Du wolltest was, wir haben ja gesagt, dass wir immer so zwei, drei Games nennen, wo wir einfach was zu sagen wollten. Du darfst anfangen.
Boah, nee, ich muss ja, ich spreng jetzt das Ganze, aber ich muss trotzdem ein bisschen ausholen. Drei Spiele, die eingezogen sind, mache ich jetzt einfach. Und aus dem drei mache ich dreimal zwei. Ich behalte es auch ganz kurz, wirklich, versprochen. Aber der Friede, wie der so schön sagte, der sagte hier in unserem Podcast, wir sollen mehr Let Go machen, also uns mehr ein bisschen Freiheit gönnen hier. Machen wir mal.
Ja,
ich habe so nicht Schurke einziehen lassen. Und zwar ist das ein Kinderspiel, was für 2 bis 4 Personen ist. Und ist ein Rollenspiel, extra auf Kinder zugeschnitten, was so ab 5 Jahren gespielt werden kann. Eventuell auch schon früher. Und da erstellt halt so ein Kind auf basale Art und Weise so den Charakter. Aufmerksam darauf geworden bin ich durch unsere WhatsApp-Gruppe. Der Dominik und der Stefan Godot, die haben das gekauft für ihre Kinder. Und irgendwie war ich dann so bei der Pegasus-Sparaktion, war ich dann auch in der Falle und hab's gekauft. Ist natürlich noch nicht auf den Tisch gekommen. Ausgepöppelt hat die Heidi das schon. Wir schauen mal, ob es auf den Tisch kommt. So, dann hatten ja in der WhatsApp-Gruppe auch ein paar gesagt, ey, wenn du mal so eine Perle irgendwie kriegst, dann pack uns das mal eher rein, bevor du ja das im Podcast besprecht. Und dann sind die Spiele hinterher sonst vom Markt. Ich habe mir Tournament at Camelot gegönnt. Und das ist ein Stichspiel. Das ist ein Stichspiel, wo du ein bisschen Lebensenergie runterkloppen musst. Geht ab 2 Personen, ist aber ausgelegt für 3 bis 6 eher. Und es gibt halt so Karten, die sind normal, die hauen dir 5 Lebensenergie runter. Dann gibt es Karten, die haben so einen Blutfleck vorne drauf, die sind dann Poison, die machen dann 10. Und dann gibt es einmal so den Merlin, die machen dann 25 Schaden. Schaden kriegst du dann, wenn du den Stich verlierst, also die niedrigste Zahl in den Stich gespielt hast. Und dann kriegst du den ganzen Stich und musst dir deine ganzen Punkte dann herunterrotzen. Also ist quasi so ein Battle durch Stiche, fand ich ganz geil. Artwork ist so, weil ich ja Geschichtslehrer bin, ne, eher so auf mich gemünzt. Einige find's geil. Ich habe mit dem Digger gequatscht, der meinte so, ey, sieht richtig geil aus. Andere haben wieder gesagt, boah, Alter, was ist das für eine hässliche Kacke. Habe ich noch nicht gespielt natürlich, aber wird sicherlich fett sein. Dann habe ich gespielt über Zoom mit dem Andi zusammen unter der Aufsicht von Dr. Friede, dem
abtrünnigen Notar. Dr. Friede.
Fantasy Realms, das habe ich mir gekauft. Und zwar habe ich das in dem Monatsvideo von Better Board Games gesehen. Da hatte das einer vorgestellt, und zwar der Brettspiel-Dude, glaube ich. Und habe es mir sofort besorgt. Der Digger hat sich dann auch besorgt. Und vorher hat der Andi quasi den Digger darauf aufmerksam gemacht. Und deswegen hat er sich das dann besorgt. Richtig geil. Und ich habe es mit dem Andi dann gezockt online. Und wir sind beide super begeistert. Obwohl der Digger ja keine Draft-Spiele mag, das wird er mögen. Du draftest am Anfang eine Kartenhand bis auf 7 zusammen. Und mega fett auf jeden Fall. Weil du hast wirklich, wir haben gespielt, du hast die 7 Karten auf der Hand. Und denkst, ja, eigentlich sind die Karten jetzt schon gut. Ich muss die Kartenhand ja eigentlich gar nicht mehr optimieren. Warum soll ich das machen? Das Spiel endet, wenn in der Auslage in der Mitte 12 Karten liegen. Bei 2 Spielern und 10 Karten bei mehreren Spielern. Und wann landet eine Karte in der Mitte? Wenn ich quasi eine Karte aus meinem Deck aussortiere, spiele ich die danach in die Mitte. Ich kann das die Spiellänge natürlich beeinflussen, indem ich entweder immer eine Karte aus der Mitte austausche mit meiner Handkarte oder wenn ich die vom Nachziehstapel nehme, dann endet das Spiel natürlich dementsprechend schneller. Und du sammelst dir eine Kartenhand zusammen und dann gibt's so Abhängigkeiten unter den Karten. Also Fantasy Realms hat richtig Bock gemacht, ist richtig geil. Cooles Spiel. Und dann nur kurz für die Galerie. Ich habe Undaunted habe ich mir zugelegt. Ich glaube, da hast du auch schon mal ein bisschen was zu gesagt. Deckbilder. Dann Dungeon Drop ist ein Kickstarter, der gekommen ist. Hast du einfach so ein paar Cubes. Die schmeißt du von 30 cm Höhe auf den Tisch. Und durch so bestimmte Cubes kannst du so Räume, so Dungeons öffnen. Und dann lootest du einfach so ein bisschen. Ist so ein kleines Gateway-Spiel. Habe ich schon mit Heidi gezockt. Fand die richtig geil, aber die hat einfach alle Cubes vom Tisch genommen. So, und als Nachtrag zur letzten Woche, dann habe ich es auch, dann kannst du mich steinigen. OP Arena ist auch bei mir eingezogen. Weil nachdem es in der Digga-Gruppe da so krass, krass gehypt worden ist, das ist so ein, ja, einfach Battle Royale auf die Schnüss. Du spielst immer 2 so absolut krass overpowerte Dinger da irgendwie rein und klaust den Lebensenergie und dann, wenn du für einen totgekloppten dann Punkte gekriegt hast. Summierst du die am Ende und wer als erster 20 Punkte erreicht hat, gewinnt. Aber
ja, aber im Prinzip, das Witzige an dem Spiel ist halt zum einen das Artwork und die ganzen Sprüche dahinter, ne? So zum Beispiel der böse Onkel und dann hat er irgendwie die Fähigkeit, dass der laut furzen kann oder so, oder dass der irgendwie so einen Klimbim macht. Und das Witzige ist ja auch im Prinzip, du hast zwar vor dir zwei Minions liegen, aber du kannst auch deine eigenen Leute killen und kriegst dafür Punkte, ne? Also das ist ja, genau. Du kannst halt einfach wild durch die Gegend killen und machen und tun. Und ja, witzig ist cool. Wir haben es mal mit dem Turek gespielt, das war echt witzig, ey. Vor allem, das war an dem Abend, haben wir vorher Sabotage gezockt, das war auch schon okay, fand ich ganz cool. Und dann haben wir danach OP Arena und da habe ich mir echt einen Arsch weggelacht, also es war schon echt witzig. Ja, Alter, ich dachte, du willst hier 3x2, jetzt hast du direkt alle 6 Games rausgeknallt, du Fatzke. Dann,
ja klar,
ratter ich jetzt die 3x, jetzt ratter ich die 3x kurz hinterher. Und es war das erste Spiel, was ich gerne mal ansprechen würde. Und zwar ist heute bei mir angekommen The Witcher, das Abenteuerspiel. Und kleines Anekdötchen, da habe ich noch in Hannover gewohnt. Und mein Cousin, ich liebe ihn von ganzem Herzen, hat sich das Spiel damals gekauft. Mich hat es irgendwie nicht so angesprochen. So, jetzt kam ja irgendwann auf Netflix die Witcher-Serie. Ne? So, hat ja auch gemischtes Feedback bekommen. Ich persönlich fand die Serie ganz nice. Und habe dann gedacht so, warte mal, wer hat denn noch mal dieses Kackspiel? Weil ist halt out of print, kriegst du nicht mehr, ne? Ich so, boah, wer hat denn das Spiel? Dann, zack, mein Cousin angehauen. Ich sag, Mensch, Keule, wie sieht's aus? Hast du das Ding noch? Wie viel willst du denn dafür haben? Und er halt so, ja, ne, schenk ich dir. So, erstmal eine riesen Odyssee gemacht, das Ding mit Hermes versendet. Leute, versendet nie was mit Hermes. Habe ich noch nicht einmal gute Erfahrungen gemacht. Dann auf jeden Fall, das Ding hat erstmal 37 Wochen irgendwo in der Walachei rumgelegen. Ist dann irgendwann wohl letzte Woche, nachdem sie es irgendwo im Müll wiedergefunden haben, wieder zurück zum Absender gegangen. Und dann hat er es mir jetzt mit DHL geschickt, ist heute angekommen. Ich freue mich wie Bolle, habe erst gedacht, vielleicht hat er ja so einen Geniestreich gestartet, so zu Ostern, so nach dem Motto, huch, jetzt ist es ja plötzlich da, weißt du? Naja, ey, und dann, man, da habe ich halt gemerkt, dass, also ich liebe meine Brettspiele, ja, die sind mir heilig. Und dann mache ich dieses DHL-Paket auf und freue mich wie Bolle, dass ich die Schachtel sehe. Dann nehme ich die Schachtel raus. Alter, da ist mir richtig schlecht geworden, ne? Der Deckel kaputt. Ja, die eine Ecke, da sind richtig zwei Ecken eingerissen. Da kannst du richtig das Ding runterklappen. Die Karten liegen da alle drin rum, alles durch die Gegend geflattert, ne? Ey, da habe ich auch erstmal mit ihm, habe ich erstmal geschimpft. Das, alter Falter. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das mache, aber das war echt traurig, vielleicht, keine Ahnung, also würde mich mal interessieren, ob ihr auch schon mal solche Erfahrungen gemacht habt, vielleicht über Kleinanzeigen was bestellt und dann ist es irgendwie angekommen und völlig durchgewurstelt. Dann ein Spiel, was ich nicht besessen habe, wo ich mich jetzt gegen entschieden habe, ist und zwar Unheil über Killfort. Hat ja auch der Godot wieder angepriesen, das Ding, und ich bin ja schon länger mal dran rumgeschlawenzelt und hatte zuletzt dann die Idee kommt, ich ersteige mir das Ding mal bei eBay, weil original kriegst du es nur bei Schwerkraft, dann natürlich zum vollen Preis und auch wenn du es dir irgendwo bestellen willst, immer noch relativ teuer. Ja, und dann ich, alter eBay-Fuchs, hab mir so gedacht, alles klar, gehst du so 2 Minuten vorher rein, tippst irgendwie deinen Preis XY an und dann gehört dir das Ding, ne? Ja, Alter, 2 Minuten vorher, erstmal, ja, sie müssen noch sich, also ich musste noch irgendwas, eine Adresse hinterlegen oder so. So, dann 1 Minute vorher konnte ich meinen Preis eingeben. Und dann hast du richtig gemerkt, die haben dann alle geboten. Ja, und dann haben sie mich irgendwie überboten. Und dann habe ich mir echt gesagt, das war ein Zeichen raus. Habe ich dann endgültig gecancelt. Und jetzt brauche ich mal von euch auf jeden Fall Support. Das dritte Spiel, da liebäugel ich nämlich mit. Und zwar ist es Monster Slaughter.
Monster Slaughter. Kauft ihr das sofort. Aber nur die Kickstarter-Edition, bitte.
Ja, pass auf, da habe ich nämlich jetzt ein Angebot, was ich echt fair finde, und zwar die Kickstarter-Version für 85 Euro inklusive Versand.
Würde ich finde machen, ich es ja. Fair. Also ja, ich find's cool, wenn du eine große Sammlung hast, kannst du es locker mit in die Sammlung aufnehmen, weil das ist kein Spiel, was du jede Woche spielst, aber mit so Gelegenheitsspielern auf jeden Fall mega witzig. Auch so die Charaktere, den Wiedererkennungswert der Geschichte ist super cool. Und kann man sich auf jeden Fall mal schön ins Regal stellen. Geile Minis dabei und so, ist von Ankama. Ist echt witzig, macht Laune und man kann sich da echt auch so zwischendurch echt in die Parade fahren. Du versuchst halt als Monsterfamilie da so Kinder, also so den klassischen, den College Boy, die doofe Blondine, den Schwatten, die Nerdin und so, versuchst du dann zu killen. Und du kannst sie in die Parade fahren, indem du die aus dem Raum verjagst, dass der andere die nicht killen kann und so. Und es ist auf jeden Fall witzig, macht Bock. Hm.
Ja, wie gesagt.
Castle Nerdskull hat da ein cooles Video zu gemacht.
Ah, der Patrick, ja cool. Ja, also wie gesagt, genau, da bin ich momentan noch hin und her gerissen. Das Angebot finde ich jetzt sehr cool, allerdings muss ich auch mal ein bisschen gucken. Ich wollte auch ein bisschen Technik investieren, aber ja. Ja, das waren die Games und dann würde ich sagen, starten wir jetzt schon, schon ist gut, starten wir ins Thema ein.
Wir müssen noch mehr im Flow bleiben hier. Pass auf,
mehr im Flow bleiben. Eine
lustige Anekdote, die muss ich auf jeden Fall, bevor wir starten, raushauen. Und zwar wäre sie mir fast entfallen, aber ich habe sie gerade parat, weil du von deinem Malheur mit DHL jetzt berichtet hast. Und zwar Undaunted und Sarit. Undaunted und Fantasy Realms waren in einer Lieferung, habe ich aus Italien bestellt und kam per UPS. Die haben meine Hausnummer nicht dran geschrieben und ich habe den ganzen Tag jetzt zu Hause gewartet die Woche und dann dachte, geil, die Spiele kommen. Und dann genau 5 Minuten bevor der Fahrer hier sein sollte, ne, wie es angegeben war, auf einmal so kann ich zugestellt werden. Habe ich gesehen, keine Nummer angegeben. Habe das Ding umgeleitet in den Shop und dachte, geil, hole ich gleich nach Feierabend ab. Ich eine Runde mit dem Hund gegangen, gucke, hat der Shop wegen Corona zu. Ich so, oh nein, scheiße. Ich da angerufen, immer nur so Hotline und wegen Corona keine erreichbar und hier und da ich 2 E-Mails geschrieben. Dachte, scheiße, ey. Ich morgens um 7 Uhr zur UPS gefahren, einfach auf gut Glück, weil ich ja keine Nachricht bekommen habe. Ey, die so, ja, wir haben erst um 8.30 Uhr eigentlich auf, ne? Aber super nette Typen da in Wuppertal beim UPS-Schalter haben wir das Paket da rausgekrabt und gesagt, hier, hast du das, dann muss der Fahrer da nicht mehr zu dir kommen. Und haben mir das Ding in die Hand gegeben und so. Und früh am Morgen kriegte ich auch eine E-Mail von denen, die sagten, ja, sie können sich das in der Filiale da abholen im Großlager. Das konnte nicht zugestellt werden, ne? Ey, ohne Scheiß, ne? Kennt ihr das auch? Wenn ihr so Spiele haben wollt unbedingt und wartet wie so ein kleines Kind darauf und seid so ungeduldig. Ich bin da einfach crazy. Bist du auch so ungeduldig?
Alter, also das Ding ist, ich wohne ja im ersten Stock und da sehe ich ja nicht immer, wenn die Karre fährt, ne? Aber wenn ich jetzt weiß, es kommt Paket an, ne? Ganz, ganz wichtig auch bei DPD. Wenn DPD kommt, sitze ich den ganzen Tag auf heißen Kohlen, weil du weißt nie, wann sie kommt. Das ist ein Mysterium, ja. Der DPD-Fahrer, ich weiß nicht, wie die das machen, ja. Die sitzen in ihrem Auto und irgendwann im Laufe des Tages habe ich das Gefühl, dann würfelt der, ja. Und dann würfelt der meine Hausnummer. Und in dem Moment, wo der meine Hausnummer würfelt, drückt er auf den Knopf und dann kriegst du eine E-Mail, ihr Paket wird in dem und dem Zeitraum zugestellt. Und manchmal kriegst du diese E-Mail auch nur 10 Minuten vorher, weil der Spasti wahrscheinlich gerade um die Ecke ist und würfelt in dem Moment meine Hausnummer. Deswegen, wenn DPD kommt, sitze ich den ganzen Tag zu Hause und dann guckt mich immer schon der Hund mit großen Augen an, weil der so derbe raus muss. Und ich gucke, ich sage, tut mir leid, jetzt warte doch mal kurz, ich muss noch auf das Paket warten. Ne? Ey, und dann ist wirklich, also DPD sitze ich zu Hause auf heißen Kohlen. Und was DPD nämlich auch ganz gerne macht, dann kriegst du diese E-Mail und dann denke ich mir schon so, boah, geil, jetzt in der nächsten Stunde kommt das Paket, ne? Und dann wartest, es klingelt nicht, nach 1,5 Stunden kriegst du eine E-Mail, ja, sie waren nicht anzutreffen, ihr Paket wurde im nächsten DPD-Shop abgegeben.
Ist mir jetzt bei Corona 2-mal passiert, ich schwör's dir, 2-mal DPD. DPD ist der einzige Lieferant, wo ich echt Angst habe, wenn die mir was bringen. Ansonsten bin ich bei allen eigentlich zufrieden. Selbst Hermes und so, das klappt alles super.
Nee, aber also DPD, bei mir auf Platz 1, auf jeden Fall DHL, noch nie Probleme mit gehabt, auch total die netten Fahrer hier bei mir, obwohl ich habe einen Fahrer, der hat, ich weiß nicht, der hat irgendwie, bei dem sind die Beine so komisch geformt, der kann nicht so richtig gehen, ne, und selbst der kraxelt sich dann immer irgendwie in den ersten Stock, also wirklich DHL super. Auf Platz 2 kommt dann UPS, obwohl bei UPS habe ich auch schon öfters mal das Ding gehabt, dass die, weiß ich nicht, dann habe ich keinen Zettel im Briefkasten gehabt und die haben das Paket schon zurückgestellt. Ich habe irgendwann mal mit bei Cosmos zum Beispiel was bestellt gehabt und dann kriege ich eine E-Mail, ja, wir haben das Paket, ein paar Wochen später habe ich gefragt, sag mal, habt ihr das mal losgeschickt? Ja, es ist schon wieder zurückgekommen. Ich habe nicht einmal einen Zettel irgendwie gehabt. Auf Platz 3 ist dann auf jeden Fall Hermes und ganz unten, wo ich echt auch immer also da schlottern mir auch immer die Knie, wenn ich sehe, dass was mit denen zugestellt wird, ist DPD. Auf jeden Fall.
Da schlottern mir die Knie. Schlimmer als die vom DHL, Buddy.
Alter, ja, ohne Witz. Also wenn DHL ist, wenn DPD ist, dann ist bei mir auf jeden Fall immer Holland in Not, ey.
Absolut crazy. Ey, ach, guck mal, und mir fällt gerade ein, apropos DHL, Wunder, der Nemesis-Pledge, dieser krasse, ey, wo ein paar Leute dran beteiligt sind, der ist in Berlin angekommen und ich hoffe, ich kriege das in den nächsten paar Wochen. Kann ich die direkt bepinseln, die Dinger. Haben wir noch ein Spiel abgehakt.
Ja, obwohl bei dir weiß ich ja mal nicht, ob du wirklich pinselst oder ob du die nicht einfach nur mal kopfüber immer in die Farbtöpfe reinstopfst. Weil du kriegst, bei dir ist halt immer so, du kriegst morgens um 10 das Paket und um 12.43 Uhr schickst du ein Foto, jo, ich hab das Spiel schon bepinselt, ne? Also irgendwie weiß ich nicht. Also hey, ich will die Figuren mal live sehen, da krieg ich wahrscheinlich Augenkrebs, wenn ich mir die angucke.
Nee, so schlimm ist nicht, aber ich finde immer so, sollte sich die Waage halten zwischen Arbeitseinsatz und Spielbarkeit und so. Und die sehen eigentlich immer ganz, ganz moderat aus, also keine Kunstwerke wie manch andere, aber sehen schon ganz cool aus. Okay, so, pass auf, ich leite über. Schwerpunktmäßig
perfekte Bridge.
Wollten wir eigentlich nach dem Zeitartikel auf den schönen Brief oder die 10 Dinge, die ich noch sagen möchte, zum Abschluss von Tom Felber, ehemaliges Spiel des Jahres Jurymitglied eingehen. Das haben die Jungs von Meeplepon eigentlich schon ganz gut aufbereitet, Punkt für Punkt. Deswegen wollte ich da eigentlich nur mit dir gleich einmal kurz so ein Statement ablassen und dann auf unseren Schwerpunkt heute eingehen, Spiele, die unterm Radar laufen. Den Tom Felber, hast du diese 10 Punkte gelesen, zufällig?
Nee. Ich bin, okay. Das Ding bei mir ist aber auch, ich bin aber auch keine große Leseratte tatsächlich und der Artikel wurde ja überall geteilt, genau auch wie das Ding von den Pites, bei den Pites habe ich halt mal reingesneakt, aber ich bin immer, also auch wenn ich da jetzt von vielen wahrscheinlich einen Schlag vor den Hals kriege, aber ich weiß nicht, ich bin da einfach nicht. Nein, so, ich lese solche Artikel nicht.
Ich habe
am Ende einen Fun Fact.
Ja,
alles gut. Nee, ich habe nur für Ende der Folge einen kleinen Fun-Fact. Da habe ich nämlich mal was gelesen, aber das kommt am Ende.
Nee, geil. Ja, pass auf. Und zwar der Tom Felber, ehemaliges Mitglied der Spiel des Jahres Jury. Und ja, was mir noch aufgefallen ist an dem Artikel, und deswegen möchte ich es hier einfach nochmal benennen, war letztlich jetzt, dass der oft jetzt irgendwie negativ konnotiert war. Ich den aber relativ positiv wahrgenommen habe und ein sehr guter Freund von mir, der Andi Schlüter, der Schlüti, der hat genau das Gleiche dazu gesagt wie ich. Wir haben uns privat darüber unterhalten. Und zwar hat er viele Punkte, die sich auch in den Jahren verändert haben. Jetzt ist so die Quintessenz aus dem Ganzen. Ich meine, ihr könnt das in die Kommentare runterposten, wenn ihr ihn auch gelesen habt oder vielleicht jetzt lesen werdet. Der ist aus einer anderen Generation. Der hat die Spiele wachsen sehen seit den 90ern, sage ich jetzt mal, bis heute. Und der Markt hat sich natürlich auch nun mal verändert. Und der hat eigentlich eine kontroverse Sicht losgetreten. Aber Spiele im Vergleich von den 90ern, die vielleicht auch eher so waren, dass sie wirklich mechanisch 100% ausgefeilt waren und das Artwork eher hinten anstand. So ist es heute so, viele Mechaniken sind erschlossen, es gibt kaum was Neues, eher so eine Kollabo, so ein Merch aus dem einen Mechanismus mit einem anderen. Und das verändert sich sehr und das Artwork rückt oder diese Kunst daran rückt halt mehr in den Vordergrund. Und vielleicht auch ein bisschen so das Cash-Grabbing, kann man vielleicht sagen. Das kannst du ja eigentlich im Prinzip bewerten, ohne dass du ihn gelesen haben musst. Wie siehst du denn für dich persönlich die Entwicklung von vielleicht damals noch Siedler von Catan, wo man sagt, oh, das ist ja so ganz gut mechanisch, oder Carcassonne ist so und so von dem Mechanismus, ist so eine hohe Wahrscheinlichkeit oder wie auch immer, bis hin zu heute, wo man sagt, du hast jetzt ein Spiel wie OP Arena, das ist vielleicht mechanisch jetzt nicht der Brüller, aber in einer bestimmten Runde macht es einfach so einen geilen Spieleabend. Was würdest du denn sagen?
Ja, ich meine, klar hat sich da eine mega krasse Wendung getan. Ne? Also ich habe mal irgendwann auch einen Artikel gelesen. Ich habe auch mal gelesen. Da habe ich mich auch mal mit dem Thema befasst, irgendwie eigenes Brettspiel kreieren und so. Ne? Und dann bin ich auf einen Artikel gekommen. Ich weiß leider nicht mehr, wo der war, auf irgendeiner Online, auf irgendeiner Gazette. Und da haben die halt mal den Klaus Teuber interviewt. Ne? Das ist ja der Schaffer von Siedler von Catan. Die Leute, für die eine Million, die Siedler von Catan nicht kennen, ist halt, ja, Ressourcenmanagement und halt ein Eurospiel mit Handeln, Tauschen, längste Handelsstraße und so ein Krams. Und da hat er halt auch mal gesagt, dass selbst in dem Siedler von Catan-Spiel steckten mehrere Jahre Entwicklung. Ne? Also auch da wurden total viele Mechaniken und Mechanismen halt immer nochmal verändert, angepasst. Dann hat man irgendwann gemerkt, ja okay, das funktioniert soweit ganz gut, aber da ist irgendwie so eine Eigenart, die halt bei manchen Spielertypen auftritt, wie kann man das rausnehmen, damit es noch fair bleibt. Also es war eine Riesenentwicklung. Und ja, wie du schon sagst, heutzutage gibt es halt viele Spiele, die werden halt so von der Mechanik her so ein bisschen hingerotzt, ne? Und aber sehen halt total fett aus. Das ist übrigens auch ein Riesenpunkt, warum ich auch bei Kickstarter momentan so zurückhaltend bin, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass es halt sehr viele Spiele gibt, die halt einfach viel zu schnell irgendwie draufgeknallt werden, anderes Thema, irgendwie Mechaniken, Bingo gespielt wird, ne, so was passt irgendwie, das können wir zusammenwursteln. Aber klar, ne, das Artwork und so nimmt natürlich auf jeden Fall mehr ein. Und es kommt halt immer darauf an, wenn man mal überlegt, Brettspiele erleben in meinen Augen ja gerade so einen zweiten Frühling, wenn du das so willst. Ne? Also die Branche wächst jährlich zwischen 10% und 15%. Die Messe wird immer größer, der Absatz steigt. Ich meine, auch der Umsatz bei Kickstarter etc. steigt. Also es ist allgemein wirklich zu verzeichnen, dass das auf jeden Fall eine Branche ist, die Plus macht, wohingegen andere Branchen weiter absacken. Ne?
Überleg mal, jetzt gerade Frosthaven, der Nachfolger von Gloomhaven, aktuell bei Kickstarter, schon bei 6,4 Millionen Euro finanziert, ne? Sowas zum Beispiel.
Überleg mal, 6,4 Millionen, ne? Also es gibt ja viele Kickstarter, sind ja wirklich im Millionenbereich, oder was heißt viele, aber es gibt einige. Und ja, weiß ich nicht. Es ist aber natürlich auch so, gerade wenn ein gewisser Bereich, sag ich mal, ein Hype, also Hype ist vielleicht auch übertrieben, aber wenn ein gewisser Bereich wächst, dann versucht man natürlich auch, sich breiter aufzustellen. Und ich meine, ich merke das auch bei mir. Früher habe ich das vielleicht nicht so proaktiv gemacht, aber mittlerweile versuche ich natürlich auch immer, Leute mal da dran zu kriegen, ne? Indem ich sage, komm, wir zocken mal was, diesmal jenes. Und da merkst du das, es gibt halt einfach Leute, mit denen kannst du halt auch diese mega mechanischen Spiele gar nicht spielen. Die verlieren dann sowas einfach dann die Lust. Vor vielleicht 10, 15, 20 Jahren, da war das eben so, dass Spiele halt mechanisch waren, in den meisten Fällen, ne? Und heutzutage ist es natürlich so, dass es eben auch viele Spiele gibt, die sich eben ja einfach einem Fun-Faktor, sag ich mal, bedienen. Ich schließe jetzt mal so Party-Games wie so Activity, Cranium und so ein Kram mal aus. Aber ich meine, wir beide feiern das Spiel zum Beispiel ja sehr Luchador. Für die Leute, die sich das mal angucken wollen, können gerne bei mir auf den Kanal gehen und das Let's Play mit dem Explorers Pack mal angucken. Aber du, das ist mechanisch, passiert da nichts. Also man würfelt einfach nur zwei, jeder würfelt seine Würfel in den Ring, man guckt, was liegen bleibt und wiegt halt irgendwelche Symbole gegeneinander auf, ja. Aber das macht halt so Bock, dieser dreidimensionale Ring, dann diese Figuren, die da stehen. Wir haben es halt damals so gespielt, dass wenn wir die Würfel reingeknallt haben, dann haben wir ja, manchmal gibt es ja diese Finishing Moves, wo dann nochmal diesen schwarzen Würfel würfelst. Und wenn dann so Lady Kabuki ihre Queen of Tokyo da macht, dann haben wir das so nachgeactet und so. Also das war natürlich schon cool, aber das mechanisch ist das eine Katastrophe. Und ich kenne zum Beispiel, wenn ich bei mir im Spielestammtisch, kann ich dir sagen, von den, ich sag mal, 20 Leuten, die regelmäßig da sind, könntest du das mit 16 Leuten nicht spielen, ne? So, dafür habe ich aber 20 andere Leute, halt die auch, darauf abfahren würden, ne?
Ich finde halt auch, der Tom Felber, der hat ja auch richtige Wörter gesagt. Manche Sachen sind auch so, dass man in dem Artikel, wo man dann das Gefühl hat, ja, die formuliert er jetzt halt gerne überspitzt, aber er greift ja auch wirklich auf fundierte Erfahrung zurück, das muss man einfach auch anerkennen, ne? Und ich bin ja eigentlich so gesehen nur Laie auf dem Gebiet, aber ich werde sicherlich auch den einen oder anderen erreichen, wenn ich sage, das Spiel finde ich cool. Dann guckt sich das der ein oder andere an, wenn er uns jetzt hier hört, ne? Und das heißt, früher war auch, glaube ich, die Erreichbarkeit von Spielen nicht so krass. Jetzt gibt es Podcasts, es gibt YouTube, es gibt, was weiß ich, irgendwelche anderen Formate noch, wo man halt auf Spiele aufmerksam gemacht wird, ne? Das heißt, die Bandbreite ist natürlich auch deutlich größer geworden. Was ich glaube, so als Abschluss für mich, wenn ich einen Bogen von Burgund spiele, das ist optisch nicht schön, aber das macht immer wieder Bock, jede Runde, und das ist zeitlos und das kannst du immer zocken. Viele Spiele, also wenn ich überlege, wie groß meine Sammlung ist, kommen vielleicht auch tatsächlich selten auf den Tisch, um sie tatsächlich vielleicht auch zu entlarven, dass sie vielleicht eigentlich gar nicht so geile Spiele sind, ne? Man will sie halt dann irgendwie haben und so, und das ist natürlich dann tatsächlich vielleicht so das, worauf er aufmerksam machen möchte, dass man vielleicht auch wirklich so, dass die Liebe zum Detail beim Spiel auch mal beachten sollte und vielleicht auch nicht nur immer so ein Blender dann irgendwie in die Sammlung holt. Wobei, eine gute Mischung aus allem, so ein paar richtig geile Evergreens und ein paar Neuheiten schadet ja nicht letztlich, ne?
Ja, also ich meine...
Abschluss zu dem Thema.
Ja, absolut. Also ich habe zum Beispiel, habe ich mal, als ich meine Sammlung so angefangen habe, neu aufzubauen, habe ich auch mal auf eBay zum Beispiel, habe ich so Retro-Paket. Hey, da habe ich Hotel reingeschmissen, Spiel des Lebens, Monopoly, Risiko, alles mal so ein Klassiker-Paket habe ich für einen schmalen Taler verkauft. Ne? Aber zum Beispiel so einen Siedler von Catan habe ich immer noch. Ne? Da hängt irgendwie, ich weiß noch, da war ich irgendwie auf der Kinder- und Jugendfreizeit mit der, hier, da hieß bei uns damals Katakombe, evangelische Kirchengemeinde da, Jugendgemeinde, sind wir irgendwie an Schliersee gefahren und da saß ich dann da mit den Betreuern am Siedler von Catan gezockt. Ne? Also irgendwie hängt da ja noch auch, sag ich jetzt mal, Erinnerungen dran, ne? Und ja, das würde ich nicht abgeben. Aber allgemein den Punkt, das finde ich auch ganz interessant nochmal, das würde mich auch mal interessieren, wie die Leute das so sehen. Das haben wir auch mal in irgendeiner Facebook-Gruppe mal losgetreten, ist halt das Thema Mechanik oder wie war das mal? Mechanik und Thema zum Beispiel, ne? Also, wie du ja schon sagst, ne, vor 10, 15 Jahren hast du vielleicht mal über eine Zeitschrift, die du dann einmal im Monat geschickt bekommen hast, für so ein Zeitschriftenabo, hast halt mal so gelesen, was gibt's so für neue Spiele, und du bist halt auf die Messe gefahren. Ne? Heutzutage kannst du einfach überall nachgucken, bist natürlich auch international vernetzt, kannst dir auch aus Timbuktu irgendwelche Spiele schicken lassen, was natürlich den Markt enger zusammenschrauben lässt, und da hast du natürlich auch viel mehr Wissen von irgendwelchen Spielen, die du halt früher nicht gehabt hättest. Ne? Und ich bin aber auch ein ganz großer Vertreter. Also ich finde, die Mechanik, das Spiel muss natürlich schon funktionieren. Aber, und da hake ich jetzt mal ganz kurz ein, was du gerade eben meintest, mit Burgen von Burgund, ist zum Beispiel ein Spiel, mag sein, dass das zeitlos ist und ein super gutes Spiel, würde bei mir niemals in die Sammlung kommen, weil ich bin ein Vertreter von Thema schlägt Mechanik. Und klar, wenn ein geiles Thema und das Spiel funktioniert überhaupt nicht, dann geht's auch raus. Ne? Aber ansonsten finde ich, wenn das Thema geil ist und das Design vom Spiel geil ist, dann bin ich zum Beispiel eher gewillt, mal über das ein oder andere Makel oder über den ein oder anderen Makel des Spiels drüber hinwegzuschauen. Also sehe ich das.
Ja, ich bin da auch, also ich würde jetzt auch nicht sagen, und das möchte ich auch hier wirklich betonen, also ich bin kein Fachmann, ich setze mich nicht hauptberuflich mit Spielen auseinander, und wenn ich jetzt sage an der Stelle, das Spiel würde ich nicht spielen, meine Meinung ist da auch wandelbar und ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, und ich kann gar nicht konkret sagen, die Spiele würde ich bei mir einziehen lassen, die Spiele nicht. Das ist auch manchmal so eine Bauchentscheidung, ne, bei mir, wo ich sage, ja, irgendwie ist das geil und das Artwork macht mich an und die Mechanik, und ein anderes Spiel schafft es wiederum nicht, obwohl es vielleicht ein Äquivalent dazu ist oder so. Ne? Von daher immer wieder noch das betonen, dass ich da kein Professor Dr. Heider bin, sondern immer nur irgendwie so ein ganz normaler Brettspiel-Dude, der einfach irgendwie so seine gegenwärtige Meinung. Ich habe auch Spiele in meiner Sammlung gehabt, wo ich sage, boah, das ist geil. Und irgendwie ertappe ich mich dabei, dass ich sage, im Vergleich zu dem und dem Spiel hat es keine Chance, zieht aus, ne? Wo Leute sagen, das lässt du ausziehen. Also muss man auch immer relativ sehen, ne? Es ist halt auch manchmal, ja
die schnelllebige Zeit. Darf ich für Sie mal den Salat schütteln? also ich glaube, also Mechanik ist auch wichtig, so, ne? Ich, wie gesagt, also ich bin jetzt auch niemand, der jetzt sich, obwohl doch mittlerweile befasse ich mich wirklich fast taktisch damit, aber ich glaube, also warum ich zum Beispiel auch Wargames so gern zocke, das ist ja auch mal so ein riesen konträres Thema, so dass Leute sagen, oh, da geht um Krieg, dann will ich nicht, ne? Viele Spiele sind einfach auch historisch ganz gut recherchiert, und ich finde das Ding bei Wargames zum Beispiel, und deswegen möchte ich da auch auf meinem Kanal ein bisschen mehr machen jetzt, Wargames sind halt zum Beispiel sehr mechanische Spiele. Wargames sehen nicht toll aus, weil guck dir mal zum Beispiel World on Fire. Das ist, glaube ich, das größte Wargame, was existiert. Da legst du in dem über den ganzen Tisch ausgebreitet das Spielfeld, da siehst du einmal die Weltkarte, ne? Mit allen, mit keine Ahnung wie viel Städte und Regionen und weiß der Geier was. Und das Spiel hat über 4000 Token oder Counter, ne? Und das sieht nicht schön aus. Und viele Wargames sind, ne, also ich habe letztens noch von ihm gehört, so, Frosted Games hat ja auch mal voll die teuren Spiele. So, nehmen wir jetzt mal Dawn of the Zets, ist im Prinzip ein Solo-Wargame mit einem Zombie-Thema. So, das sieht auf dem Brett mit den Token und so, sieht das nicht so mega geil aus. Oder wenn ich jetzt hier mal so mein Regal gucke, Gleichgewicht des Schreckens, ja. Ey, das ist kein sonderlich geil aufgemachtes Artwork, ne? Aber das ist halt zum Beispiel wieder ein Game, was halt mechanisch derbe geil funktioniert, dann natürlich mit historischen Ereignissen hinterlegt ist und dann natürlich auf jeden Fall. Ja, also wenn du wirklich mechanische Spiele magst, dann sind Wargames eigentlich, gehen eigentlich in die richtige Richtung, finde ich.
Absolut. Ja, cool. Also haben wir ja doch eigentlich den Artikel nicht nochmal einfach rezitieren müssen, aber ich finde, das ist ein cooler Anknüpfungspunkt auf jeden Fall, über den man dann auch immer gerne sprechen kann. Und ich hoffe, der auch dazu anregt, dass ihr ein paar Kommentare dann losschießt an uns, mit uns und wo wir uns freuen, die dann zu lesen und vielleicht in der kommenden Folge dann nochmal zu bearbeiten. Dann über zum wirklich dann Hauptpunkt, und da haben wir ja noch ein bisschen Puffer für heute, ne? Spiele, die unterm Radar laufen. Und da habe ich mir ein paar Gedanken im Vorfeld gemacht. Was sind Spiele, die unter dem Radar laufen? Sind das Spiele, ne, eurer Meinung oder deiner Meinung nach, Potti, die in der Boardgame Geek Top 100 nicht auftauchen? Sind das Spiele, die vielleicht von einigen jetzt ein halbes Jahr nicht gespielt werden? Warum sind es Spiele, die vielleicht nicht so oft auf den Tisch kommen oder nicht genannt werden oder wir sie bezeichnen als Unterschätzte? Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich sehe das, das ist meine subjektive Weise, so was ich so an den Kanälen aufnehme, was ich bei Boardgame Geek selber recherchiere, was ich so aufschnappe im Alltag, meine Freunde, meine Bekannte, was die vielleicht so spielen, wo ich sage, das ist ein geiles Spiel. Das kommt aber irgendwie im Vergleich zu anderen Neuheiten oder anderen Spielen zu selten auf den Tisch. Und eigentlich wird dem auch in der Öffentlichkeit oder in der YouTube-Welt, in der modernen Welt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das würde ich vielleicht so bezeichnen als unterm Radar. Oder wie würdest du das definieren, so dass wir uns gleich da irgendwie jetzt nochmal drüber unterhalten können?
Also ich würde das tatsächlich splitten. Und zwar, wir hatten ja auch vorhin einen Themenvorschlag, wo es ja auch darum ging, irgendwie unterschätzte Spiele, ne? Kleine, unbekannte Perlen. Und ich glaube, also ich würde es jetzt so differenzieren, Spiele, die unterm Radar laufen, sind in meinen Augen, in meiner Definition tatsächlich Games, die einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie vielleicht kriegen sollten. Jetzt außerhalb auch meines Mikrokosmos. Also damit meine ich zum Beispiel Spiele, die vielleicht, wenn sie eine, mehreren Leuten präsentiert werden würden, würden mehrere Leute dieses Spiel spielen. Das ist so für mich Spiele, die unterm Radar laufen, die man, von denen man halt
absolut nicht so cool, kennt, ja.
Ne, wo man halt nicht so die Kenntnis von hat, weil, keine Ahnung, vielleicht in einer kleinen Stückzahl, vielleicht nicht über Kickstarter oder sonst irgendwas, aber wenn du es irgendwann in die Hand kriegst, denkst du dir so, geil, wenn 100 Leute dieses Spiel mit mir spielen würden, würden wahrscheinlich 80 davon sagen, finden sie super. Das ist so für mich unterm Radar. Und unbekannte Perlen war das, glaube ich, nochmal. Ich gucke nochmal rein. Genau, kleine unbekannte Perlen. Das geht ja auch in die Richtung, finde ich. Ne? Und da ist aber dann natürlich auch mal die Frage, da muss man sich, glaube ich, dann selber mal ein bisschen reflektieren und auch hinterfragen, besitzt man solche Spiele oder aber geht man da wirklich mit der Welle mit? Das ist halt die Frage. Ne?
Ja, genau. Also, ne, das ist eigentlich so das Coole. Ich habe jetzt gedacht, okay, wir sprechen darüber. Aber gefühlt müssen wir erstmal für uns definieren, oder auch ihr für euch, ne, die den Podcast jetzt verfolgt, definiert für euch mal, was für euch unterm Radar ist. Es kann sein, dass wir jetzt gleich Spiele nennen werden, wo ihr sagt, jo, ey, das habe ich, das hat meine Oma und das hat der. Oder aber ihr sagt, krass, noch nie gehört. Ne? Und da ist es ja natürlich auch immer so, wie ist so die Informationsquelle, der Informationsfluss und die Anbindung an manche Leute. Das kann sein, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis kommt das vielleicht nie auf den Tisch. Bei anderen wird sie wöchentlich gespielt und man sagt so, pff, oh ja, ist jetzt nichts Besonderes.
Okay. Es kann ja auch sein, dass es ein Spiel ist, was vielleicht mal einer großen Aufmerksamkeit bedarf hat, aber vielleicht wurde kurz danach ein anderes großes Spiel rausgeknallt. Das ist ja auch mittlerweile so das Problem. Dann kommen super Spiele raus. Und bevor du überhaupt dahin kommst, sie auf den Tisch zu setzen, kommt direkt die Meldung über ein anderes Kracherspiel. Ne? Also mal als Beispiel, wenn ich mir jetzt quasi kurz vor Auslieferung von Frosthaven, irgendwann, wenn der nächste Jahr kommt, wenn ich mir da kurz vorher irgendwo, wird ein Game rausgeknallt, was alle abfeiern, aber in dem Moment, wenn Frosthaven eine Woche später rauskommt, redet halt keiner mehr drüber und es versinkt irgendwie in der Versenkung. Weißt du, was ich meine? Ist ja auch nochmal so.
Absolut.
Ne? Aber gut, fang einfach
mal an. Ich habe heute mit dem Friede und mit dem Andi nämlich nochmal drüber gesprochen und die hatten genau das Gleiche und sagten so, Aber die haben geil gesagt, das gute Spiel wird sich immer durchsetzen. So wie bei allem, ne? Also was gut ist, setzt sich dann letztlich durch. Aber manche Sachen werden halt auch verdrängt vom Markt, ne? Ja, also was ich auf meiner Liste habe, sind hier so einige Dinge. Aber ich habe noch ein paar rausgekramt gerade. Und zwar zum Beispiel habe ich hier Stichmeister. Kennst du Stichmeister?
Nee.
Das ist das einzige Spiel, ich schwör's dir, was von Friedemann Friese ist. Was nicht mit einem F anfängt. Stichmeister.
Jo, stimmt, jetzt wo du sagst, ja.
Ja, und zwar bin ich da mal aufmerksam drauf geworden vom Roy Opitz. Wir hatten mal über so Spiele gesprochen, da meinte er so, Stichmeister ist so eine Perle, ne? Dann habe ich vor anderthalb Jahren mal danach recherchiert und das ist out of print, deswegen auch schwer zu kriegen. Ich habe es für einen Zehner tatsächlich bekommen. Manchmal kriegt man zu günstig. Kriegst halt teilweise für 50, 60 Euro jetzt nur oder so, ne? Ist ein ganz normales Stichspiel. Was es so besonders macht, ist, dass du kannst es für 3 bis 5 Personen spielen. Jeder kriegt zu Beginn Karten auf die Hand, also keine Spielkarten, sondern Regelkarten. Und das können zum einen Wertungskarten sein, also die sagen, der Stich ist mehr wert als ein anderer vielleicht oder die Farbe. Dann gibt es Runden-Regeln, also das heißt, wie am Ende der Stich aufgebaut sein soll. Und es gibt so Regeln, zum Beispiel, der Stich wird gewonnen mit der zweithöchsten Karte, nicht mit der höchsten Karte. Und jede Runde wechselt das. Spielst du zu dritt, spielt jeder verdeckt erstmal eine Karte rein und dann wird nochmal random eine vierte Karte reingespielt. Dann liegen dann später vier Regeln aus. Wir haben das gespielt. Ich hatte nur blaue Karten auf der Hand. Ich so, geil. Dann hatte ich die Karte auf der Hand. Blau ist Trumpf. Verdeckt reingespielt. Ich so, fett, ey. Ich hole jeden Stich. Und dann hat einer die Regel reingespielt, als wir aufgedeckt haben. Da stand, Trumpf ist Antitrumpf. Und dann hatte ich nur beschissene Karten und hab dann abgekackt. Und nach jeder Spielrunde ändern sich die Regeln. Und weil okay. du mehrere Karten auf der Hand hast, hast du nicht nur Stichregeln oder Endrundenregeln oder vielleicht so Regeln, sondern es kann absolut differenziert sein, welche Regeln da so reinkommen. Und ja, ist halt ein Stichspiel, ist für mich sogar sehr variabel und auch, ey, man muss echt den Grips manchmal anstrengen da in manchen Runden. Ist eigentlich, optisch sieht es jetzt nicht super aus, aber ist eigentlich so für mich das geilste Stichspiel, was so da ist. Aber ist ja schon cool, dass du zum Beispiel sagst, kenn ich nicht.
Klingt auf jeden Fall sehr freaky, aber das klingt auch so ein bisschen nach, ich habe letztens, in welchem Film ist das, in irgendeinem Transformers-Spiel, wenn die da irgendwo, nee, war das Transformers? Nein, genau, warte, wie heißt der? Mit Will Ferrell, ich komme jetzt nicht drauf, wo der irgendwie so eine komische Apparatur baut und in der Zeit zurückreist und dann gegen irgendwelche T-Rexe und Aliens und keine Ahnung was und dann rennt der irgendwo rum. Und dann steht da ein Typ, oder ist das, ich weiß nicht welcher Film, ich komme nicht drauf, auf jeden Fall ist so ein Typ und der findet gerade das Baseballspiel und jedes Mal, wenn irgendwas passiert, was ihm nicht passt, nee, neue Regel, so klingt das für mich ein bisschen. Aber okay, es hört sich auf jeden Fall spaßig an. Also ich habe vielleicht, ich habe jetzt gerade auch mal so ein bisschen den Blick in meinem Regal schweifen lassen und da habe ich tatsächlich jetzt mal so 2 Spiele gefunden, wo ich sagen würde, das sind auf jeden Fall vielleicht 2,5, sind auf jeden Fall so kleine Perlen. Und die erste, ich würde auch jetzt mit einem kleinen Game anfangen, weil du auch gerade ein Stichspiel rausgeknallt hast. Und zwar Serengeti. Schon mal von gehört?
Serengeti schon mal gehört, aber
Serengeti ist im Prinzip auch in so einer ganz kleinen Box drin und in Serengeti geht es eben darum, es gibt irgendwie, du hast halt, es ist so eine Art Deckbilder, und da geht es halt darum, dass da irgendwelche Tierarten halt sind und die haben unterschiedliche Fähigkeiten und ich habe es auch jetzt ein bisschen länger nicht mehr gespielt, aber auf der Spiel doch in Duisburg, letztes oder vorletztes Jahr habe ich es mir mal gegönnt und das hat echt Bock gemacht. Also es hat halt, wie gesagt, so einen kleinen Deckbaumechanismus, du hast halt die Karten auf der Hand und die Tiere haben halt verschiedene Fähigkeiten, ne? Zum Beispiel, du kriegst einen Skorpion. Der Skorpion in deinem Deck, der bringt halt Minuspunkte. So, dann kannst du halt relativ thematisch mit dem Geier oder so, der frisst halt den Skorpion. So, dann kannst du halt, wenn du einen Geier ausspielst, kannst du aus deinem Deck zum Beispiel einen Skorpion wieder rauslegen. Du kannst aber auch, wenn du die Tiere nicht mit ihrer Fähigkeit spielen willst, kannst du sie auch verdeckt spielen und dann haben sie auf der Rückseite zum Beispiel Sonnen. Und Sonnen kannst du wieder benutzen, um halt aus den verschiedenen Tierdecks dir wieder auch ein Tier quasi in dein Deck zu holen. Und das Spiel endet und du kannst dann halt auch zum Beispiel, du kannst auch Tiere fressen, ja, der Löwe, der frisst zum Beispiel irgendwas, dann kriegst du aber auch eine Kadaverkarte rein. So, Kadaver bringt halt auch wieder Minus, ne? Und dann musst du zum Beispiel auch wieder ein anderes Tier, was halt Kadaver futtert und so, ne? Also ganz, ganz verzahnt miteinander. Gibt auch noch so Tier-Expansion-Packs quasi. Kann man sogar zu viert spielen. Und das Spiel endet entweder, wenn einer halt die maximalen Einfluss über die Serengeti halt bekommen hat, oder in diesen Tier-Decks sind Steinkarten drin, ja. Und wenn so ein Stein oben liegt, dann verdeckt er ab dann quasi diesen Tierstapel. Dann kannst du davon keine Tiere mehr ziehen. Die sind halt da reingemischt, du weißt nicht, wann die kommen. Und wenn, ich glaube, bei einer bestimmten Anzahl von Steinen, die halt zu sehen sind, endet halt das Spiel. Und dann gibt's natürlich auch Siegpunkte, ne? Aber das fand ich auch echt, fand ich ganz cool. Also habe ich auch schon einige Partien hinter mir, aber jetzt ein bisschen länger schon nicht mehr gespielt. Aber ich habe jetzt gerade mal im Regal gesehen. Serengeti.
Alter, ja, wenn ich jetzt mein, empfehlen, wenn ich jetzt nicht mein Handy im Nebenraum hätte, hätte ich jetzt direkt mal gegoogelt.
Ja, kannst ja gleich mal machen. Dann hau raus. Du hast ja, dann machen wir jeder noch zwei, würde ich sagen.
Ja, ich habe noch über den Digger bin ich darauf aufmerksam geworden. Und das ist wirklich, ich glaube, echt eines der absoluten Oberkracher-Spiele. Und das war in einem Regalbesuch, wo er das aufgetan hatte. Und auf Deutsch
eines ist es der Oberkracher-Spiele.
Weißt du welches? Bin gespannt. Ich habe aber die englische Variante und die Jungs, die machen auf jeden Fall, oder sagen wir mal, der Autor Asmadi Games macht richtig geile Games, nämlich Karl Cudi oder Chudik und Chris Kieslik oder Chieslik. Die machen auf jeden Fall so geile, coole Games. Und zwar ist die Rede von Innovation. Kennst du das?
Ja, kenne ich.
Das ist so ein geiles Spiel. Und zwar hast du...
So ein Kartenspiel, ne?
Du spielst quasi ein Civ-Spiel, kartenbasiert, ne? Und ich habe Karten alle auf Englisch. Viele sagen, das Artwork auf Englisch ist nicht so... Oder auf den englischen Karten ist nicht so gut. Aber es ist absolut geil. Du kannst entweder eine Karte ziehen oder kannst eine Karte bei dir auslegen. Du musst dann das Zeitalter verbessern. Das gelingt dir dann durch Aktionen und Funktionen auf deinen Karten. Du kannst die Karten zur Seite fächern, dann erfüllen die Funktionen. Das ist so symbolbasiert und auch so ein bisschen Mehrheiten. Wenn du die bestimmten Mehrheiten hast, kannst du auch den Effekt von der Karte nutzen. Das heißt, die Karten sind multifunktional, sag ich jetzt mal, in dem Spiel. Und haben bestimmte Effekte. Entweder kannst du die Karte abschmeißen, die macht was, oder wenn die Karte umdrehst, dann kannst du die als deine Punktekarte archivieren. Und das ist ein richtig, richtig geiles Game. Also das mit, also wirklich nur mit Karten, so, was das leistet, was das schafft, ist, sucht seinesgleichens in meinen Augen.
Aber da muss ich ehrlich sagen, das wäre in meinen Augen jetzt kein Spiel, was unterm Radar läuft oder unbekannt ist, weil ich meine, Innovation ist relativ bekannt, Alter. Also da kriegst du jetzt einen Minuspunkt für, hast du leider verkackt.
Ja, ist das so?
Vielleicht, echt? Aber da sieht man mal wieder, dass du eigentlich die Nuss bist von uns beiden, weil du kennst solche Spiele halt einfach nicht, ne?
Okay, dann nehme ich von denen einfach Red 7. Kennst du das von Asmadi?
Nein, weil sagt mir zumindest nichts. Aber jetzt bin ich erstmal kurz dran. Ich habe jetzt das nächste Game. Das nächste Game war tatsächlich mal ein Kickstarter, ist aber nicht so krass gefundet worden. Und ich habe das Spiel auf meiner ersten Messe wieder als Besucher, das war 2017, glaube ich, nach langer Zeit mal wieder. Und meine damalige Freundin bleibt so an so einem Stand stehen und ich denke schon so, boah, Perle, jetzt mach, ne, komm jetzt hier, ne? Und die so, ja, guck mal und so. Und dann bin ich da hin und hab halt gesehen, so, ja, alles klar, ne? Interessantes Thema, so. Der Titel hat mich halt ein bisschen, hat mich auch gecatcht. Und das Artwork war halt auch derbe geil. Die Miniaturen sahen super aus. Aber bin halt drüber hinweggegangen. Und dann habe ich das in einer Spieloffensive, hatten die das. Und irgendwie hatte ich Bock drauf, weil ich mir gedacht habe, boah, ich habe das in der Messe schon gesehen, dann habe ich es mir einfach mal bestellt. Und die Rede ist von Lobotomie. Kennst du?
Nee.
Ja, Lobotomie ist...
Kann man dann essen?
Ja, nee, Lobotomie ist ein Dungeon-Crawler und mit dem Thema, also total kranke Story dahinter eigentlich. Wir sind halt Insassen in einer Nervenheilanstalt. So, und wir sind so mit Medikamenten zugepumpt und so in unserem Wahn drin, dass wir die... Schwestern und Ärzte nicht mehr als Menschen wahrnehmen, sondern dass, wenn wir die angucken, verwandeln die sich für uns in irgendwelche Monster und Kreaturen. Und der Oberarzt ist halt so ein dicker Lord, der halt da so rumläuft und so, ne? Und dann gibt's halt irgendwie so die Oma im Rollstuhl und auch richtig, dann haben auch alle, haben halt so Schizophrene oder irgendwelche psychischen Erkrankungen. Das Witzige hier ist aber, dass diese psychischen Erkrankungen dir halt auch Special Skills wieder geben, ja. Und super cooler Kniff eigentlich, bin ich wieder darauf aufmerksam geworden, weil einer ein Video von mir kommentiert hatte, dass er das in meinem Regal gesehen hat. Habe ich lange nicht mehr auf dem Tisch gehabt, aber richtig, richtig cooles Game. Das macht echt Bock. Also du läufst dann da durch diese Nervenheilanstalt, die halt dann so ein bisschen House of Haunted Hill aufgemacht ist, ne, und rollst dann mit deinem Rollstuhl durch die Gegend und legst dich dann da mit irgendwelchen schlurfenden Krankenschwestern an, die irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also so ein Mix aus, keine Ahnung, Zombicide mit Silent Hill vermixt und irgendwie noch ein bisschen Arkham Horror drin. Also richtig cooles Game. Lobotomie, kann ich sehr empfehlen.
Hört sich geil an. Hast du ja mal ein paar Perlen ausgepackt, die ich gar nicht kenne, ja. Nicht so wie ich.
So, ein hast du noch. Überleg dir gut, welchen du jetzt raushaust.
Boah, schwierig. Da muss ich mich nochmal umgucken hier. Pass auf, dann nehme ich Honshu. Kennst du das?
Boah, nee, Alter. Hey, ohne Witz, du hast das Ding noch nie mal... Ey, du hast das Ding doch niemals im Regal stehen. Du hast doch jetzt gerade einfach ein Wörterbuch aufgeklappt und hast irgendwo chinesisches Wörterbuch Honshu.
Honshu, Gesundheit. Und zwar ist das auf jeden Fall ein cooles Game. Und zwar ist das jetzt, glaube ich, nochmal neu aufgelegt worden und bei Pegasus erschienen. Ist bei Lauter Pelit erschienen. Ist ein französischer Verlag. Das ist auch so in der Art ein Stichspiel, weil du buhlst um eine Karte und die Karte hat 6 Fältchen, kleine Fältchen. Das kann entweder eine Wüste, eine Stadt oder Wasser oder ein Gebäude sein. Und du fächerst die Karten so untereinander, baust dir so eine kleine Stadt. Du musst, die Legeregel ist dann, also du machst quasi Tile-Placement und Stich in einem, musst dann mindestens einen Teil der Karte verdecken, also ein so ein Cube, sage ich jetzt mal. Das heißt, die Karte ist auf so 6 Cubes. Ist jetzt schwierig, das nur mündlich zu beschreiben, damit ihr das bildlich versteht. Und baust dir dann so deine Stadt und am Ende kriegst du, es ist so quasi wie so eine Falltechnik, am Ende kriegst du für die größte zusammenhängende Stadtpunkte. Wenn du die Stadt mit einem bestimmten Gebäude verbunden hast, kriegst du so Karten. Du schiebst halt die Karten so untereinander her und ist echt auf jeden Fall ein cooles Game. Bin ich jetzt nochmal bei dieser Pegasus-Offensive drauf aufmerksam geworden. Ich habe es nämlich auch 2-3 Mal gespielt, fand es richtig gut. Aber irgendwie ist das auch wieder so ein Spiel, wo man dann sagt, ja, irgendwie schafft es nicht auf dem Tisch, ne? Obwohl es echt ein cooles, gutes Spiel ist, ne?
Habe ich noch nie gehört.
Doch, aber ja, ich bin gespannt, ob ihr es kennt. Äußert euch mal dazu, ob ihr was sagen könnt oder ob ihr das vielleicht auch mal gespielt habt oder ob es euch gar nicht sagt. Da habe ich ja Glück gehabt, dass ich noch mal eins nennen konnte, was du nicht kennst, wa?
Hey, jetzt bringst du mich natürlich noch mal ein bisschen in der Bredouille, ob ich noch irgendeine Perle habe. Gerade eben hatte ich noch eine. Ja, also zwei, eigentlich hätte ich noch 2, aber dann haben wir noch was fürs nächste Mal. Und zwar entscheide ich mich jetzt dafür. Ist ein Game, das habe ich letztens mit meinem Kommilitonen mal gezockt. Und ist auf jeden Fall ein Spiel, wo so ein bisschen dein Kopf anfängt zu rauchen. Und die Rede ist von Mask of the Red Death. Kennst du?
The Red Death. Ja, das ist mir mal bei Amazon angezeigt worden, tatsächlich. Also so underrated ist das gar nicht, meine ich.
Ja, doch. es war eine kleine Kickstarter-Kampagne, wurde gefundet. Das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Ja, finde ich schon mal sehr cool. Auch echt abgefreaktes Artwork. Und im Prinzip geht es darum, es ist so ein Ball und wir sind alles Adlige und wir möchten halt die Gunst beim Prinzen halt erlangen. Und im Prinzip, solange der Ball läuft, bis Mitternacht rennen wir so alle 20 Minuten, irgendwie alle halbe Stunde oder so, rennen wir so durch die einzelnen Räume und versuchen uns halt untereinander Gerüchte zu verbreiten. Wir versuchen, andere Leute auszustechen. Wir versuchen halt negative Dinge über andere zu erzählen, dass wir halt die Gunst beim Prinzen erlangen. Und müssen aber auch in der Zwischenzeit quasi Informationen sammeln, weil um Mitternacht stirbt der Prinz, der wird halt vom Tod getötet. Und dann läuft der Tod quasi alle 10 Minuten, also eine Stunde lang oder so, oder, nee, alle 20 Minuten, nee, alle 10 Minuten, läuft er dann quasi durch den Raum. Und du kannst vorher immer durch so, für jeden Raum gibt es so einen Kartenstapel, zu welcher Uhrzeit der wann wo ist. Und die Information musst du sammeln im Laufe der Zeit, die musst du dir merken. Du musst dann halt am Ende dich so positionieren. Okay. Das Spiel endet dann mit dem Tod, also es gibt zwei Phasen im Spiel, die erste Phase und dann endet das Spiel. Und dann musst du deine Bewegung planen von dem Ort, wo du am Ende gestanden hast. Und dann musst du quasi, es wird dann immer, wir bewegen uns und nachdem wir uns bewegt haben, wird eine Karte aufgedeckt, wo der Tod sich halt befindet. Und wenn der Tod in deinen Raum kommt, dann verlierst du halt. Es kann auch sein, dass der Tod alle von uns killt, ne? Und du musst dann halt wirklich gucken, wie du dann rumläufst. Also der zweite Teil des Spiels dauert nur noch so 5 Minuten. Dann wird eigentlich immer noch geguckt. Aber das Ding ist so, du versuchst, die ganze Zeit vorher saßen wir schon da und haben echt schon so, du hast gesehen, alle Köpfe waren am Rauchen und dann hat man sich gegenseitig Karten geklaut. Dann kannst du die Uhrzeiten nochmal löschen. Das heißt, jemand, der in so einen Stapel geguckt hat, wusste, um, keine Ahnung, 0.20 Uhr ist der Tod im roten Raum. Ja, und plötzlich wird die Karte rausgenommen, eine neue reingelegt und weißt du nicht mehr, wo der da zu dem Zeitpunkt halt ist, ne?
Ach,
und am Ende ist dann wirklich so, dort noch so 5 Minuten, aber das ist so witzig dann, weil dann, du hast dann so diese Karte und alle gucken so und dann drehst du die Karte um und dann so, zack, der ist tot. Und also, nein, fuck! Und dann gibt's, und du merkst wirklich, teilweise musst du halt dann auf Lücke spielen, weil du kannst dir nicht alle Karten angucken. Und dann ist wirklich so, boah, wenn die Karte jetzt diese Uhrzeit nicht an und den Raum nicht anzeigt, dann gewinne ich das Spiel. Und dann wird die Karte so umgedreht und zack, in den Raum, 3 Leute tot. Und bei uns hat wirklich am Ende einer überlebt, so, ne? Und der hat dann natürlich das Spiel gewonnen, ne? Mask of the Red Death kann ich wirklich sehr empfehlen, hat uns echt Bock gemacht. Aber ist, also, der Hauptteil des Spiels, da rauchen echt die Köpfe, ne? Weil du musst echt anfangen, so, geil, boah, warte mal, um 12 Uhr ist er in dem Raum, dann ist er um 12.40 Uhr in dem, was passiert dazwischen und so, weißt du? Das ist schon echt cool, also das kann ich sehr empfehlen.
Mega, hört sich gut an. Ja, du hast mich überrascht. Auf jeden Fall gar nichts von den Spielen gehört. Übrigens, die beiden Spiele, die ich zu Beginn genannt habe, Tournament at Camelot und Fantasy Realms, sind natürlich auch unterm Radar, ne? Also damit habe ich dann hier wieder noch ein bisschen wieder gut gemacht, dass ich Innovation erwähnt hatte.
Ja, lass ich gelten. Wir sind durch, aber ich habe noch einen Fun Fact. Ich habe ja gesagt, ich habe noch einen Fun Fact, den habe ich recherchiert für ein Video. Und pass auf, was würdest du schätzen, wie alt ist das älteste Brettspiel der Welt?
Boah, ich schätze mal, entweder kommt es aus Afrika oder aus China oder ja vielleicht sogar aus Mesopotamien, Zweistromland. Boah, 3000 vor Christus, sag ich mal.
Alter, also krass. Also erstmal 5000
Jahre.
Also ich muss ja manchmal, ich bin mir bei dir mal nicht sicher, ob du manchmal wirklich nur 5 Gehirnzellen hast und manchmal haust du einen raus, da machst du mich echt, da lässt mich schon staunen. Also pass auf, das älteste Brettspiel der Welt ist 4.500 Jahre alt und wurde gespielt bei den alten Sumerern, also Mesopotamien, tatsächlich recht gehabt. Und witzigerweise, das war so ein kleines, das nennt sich das königliche Spiel von Ur. Also wenn ihr das mal googeln wollt, es gibt ein richtig cooles Video. Geht einfach bei Google älteste Brettspiel der Welt ein, dann werdet ihr auf irgendwie eine Internetseite in England von einem Museum und da ist dann so ein Museumstyp, der mit irgendeinem YouTuber, so einem Wissenschafts-YouTuber zockt. Und die Würfel waren, also sie hatten schon so eine Art Würfel, das waren so vier, im Prinzip vierseitige Würfel, halt so 4 Pyramiden und die hatten an 2 Enden, hatten die einen weißen Punkt und an 2 Ecken war halt nichts. So, dann hast du die halt gewürfelt und immer wenn so ein weißer Punkt nach oben, ist das wie eine Augenzahl gewesen, ja, also du hast dann 2 weiße Punkte gehabt, dann durfte sich 2 Felder weit bewegen. Das Ganze war so wie so eine Art Wettrennen, jeder hat 7 Steine gehabt und musste dann diese Steine quasi einmal die Runde laufen lassen und wieder raus. Dann hast du so ein paar Felder, wo du nochmal würfeln durftest und dann gab es in der Mitte so einen Bereich, wo man sich quasi bekriegen konnte, wo man sich auch gegenseitig schmeißen konnte. So ein bisschen wie Mensch, ärger dich nicht, ne?
Und eine Mischung aus Eric M. Langs und Großvaters Erfindung Zombie-Side.
Ja, Zombie-Side, genau. Und witzigerweise, und das fand ich auch richtig krass, dann hatte der daneben so eine kleine Steintafel liegen, ne? Und der Typ meinte so, naja, also es gibt sogar noch komplexere Regeln, weil auf diesen einzelnen Feldern waren immer noch so Bilder und so, ne? wo dann irgendwie jedes Feld nochmal so einen Effekt quasi hatte. Und dann hat er noch so eine kleine Tontafel da liegen gehabt, der meinte, das sind halt die Regeln von dem Spiel, das ist quasi die älteste Spielanleitung der Welt. Witzigerweise, wie gesagt, 4.500 Jahre alt und entdeckt wurde das, glaube ich, erst irgendwie 200 vor Christus oder so. Also richtig krass. Das königliche Spiel von Ur, kleiner Funfact, 4.500 Jahre, erste Brettspiel.
Ja,
habe ich nochmal rausgehauen. Ja, ein bisschen was wert.
Cooli, ey.
Ja, haben wir es für heute.
Ich bin super zufrieden mit uns heute irgendwie. So war geil, Leute.
Dann, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt wieder, was so in den Kommentaren los ist. Gerne so weiter wie jetzt im letzten Video. So macht das auch echt Bock. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Leute. Coole Nummer. Und Daniel,
ja.
War schön mit dir.
Es war so schön mit dir, es war schön mit euch, liebe Leute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns auf schöne Kommentare und eine gute Zeit für euch bei unserem Podcast, die ihr natürlich habt, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Und wir hören uns nächste Woche.
In diesem Sinne, schöne Ostern. Bleibt sauber und gesund, Leute. Ciao.